Wenn ihr heute aus diesem Gottesdienst nur eines mitnehmt, dann bitte diesen einen Satz: Selbst wenn alles fällt, so weiß ich doch, ich bliebe in deiner Liebe. Ich verzeihe euch, wenn ihr bei der Predigt abschweift und ans Mittagessen denkt, aber ich verzeihe euch nicht, wenn ihr diesen Satz vergesst. Selbst wenn alles fällt, so weiß ich doch, ich bliebe in deiner Liebe. Ich werde euch gleich von einer Geschichte im Neuen Testament erzählen, die eigentlich genau das zum Ausdruck bringt. Die DNA eines Christen. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist deine DNA, dein Bauplan sozusagen, den Gott für dein Leben sich ausgedacht hat als Christ. Wenn du mit Jesus lebst, dann hast du keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Vers begleitet mich jetzt seit gut 10 Jahren auf sehr, sehr intensive Weise. Und alles begann am 21. September 2008. Der junge, gut aussehende Mann ist mein Vater. Am 21. September 2008 bin ich ordiniert worden als Pfarrer der Evangelischen Landeskirche. Und es ist üblich, dass, wenn man ordiniert wird, dass man 2 sogenannte Ordinationszeugen hat, die einem die Hände auflegen und ein Bibelwort zusprechen. Mein anderer Ordinationszeuge war Markus Weimar, er ist Pfarrer in Radolfzell-Böhringen. Wenn ihr mal dort seid, geht dort in den Gottesdienst, Supermann. Und er sprach mir das Wort zu aus Psalm 32, Vers 8. Gott sagt, ich werde dich mit meinen Augen leiten, ich werde den Weg zeigen, den du gehen sollst. Für mich damals sehr wegweisend, weil die Frage war wirklich, wohin geht der Weg und die Reise? Und ich wusste nicht, was mein Vater auswählt als Vers. Und ich kniete und er legte mir seine Hände auf und sprach diesen Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Als ob er mir mit auf den Weg gibt: Gott hat dir, David, nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn ihr meinen Predigten aufmerksam lauscht, dann wisst ihr, dass mein Vater mir schon mal einen Vers mitgegeben hat in meinem Leben, nämlich zu meiner Konfirmation aus 1. Johannes 5, Vers 4. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und wenn ihr denkt, dass mein Vater jetzt so ein, so ein Braveheart-mäßiger Typ war, gar nicht. Ich kenne keinen Menschen, mir ist wirklich kein Mensch mehr begegnet, der so besonnen und ruhig war und in Gott geruht hat wie mein Vater. Weil diese Verse, unser Glaube ist der Sieg und Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, die können ja schon tschakka und jetzt geht's in den Kampf oder so. So war er schon, aber nicht so, wie man es vielleicht denkt. Aber dieser Vers, Gott hat dir nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, er begleitet mich jetzt in meinem Dienst als Pfarrer seit über 10 Jahren. Unsere Predigtreihe heißt: Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und ich könnte euch unzählige Situationen aufzählen, in denen ich in diesen 10,5 Jahren hingefallen bin oder mich zumindest so gefühlt habe, als ob ich hingefallen bin und nicht mehr aufstehen werde und auch nicht mehr aufstehen will und auch keinen Bock mehr habe auf Weitergehen. Und dieser Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7, den mein Vater mir bei meiner Ordination mitgab, der ist für mich zu einem ganz, ganz entscheidenden Vers geworden. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass er unsere DNA, wer wir wirklich sind, am ehesten beschreibt. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und heute wollen wir weitergehen. Heute endet diese Predigtreihe. Diese Predigtreihe, die uns eigentlich zu uns selber geführt hat, wenn du aufmerksam dabei warst und festgestellt hast, wer bin ich eigentlich und was macht mein Leben aus? Und welche Momente oder Situationen, Eigenschaften, auch Dinge, die mir mitgegeben wurden in meinem Leben, bringen mich immer wieder dazu, dass ich hinfall. Wie kann ich aufstehen, meine Krone richten, meine Identität wahrnehmen, annehmen, die ich wirklich habe in Jesus und dann weiterzugehen. Es gibt dieses geflügelte Wort, die Komfortzone verlassen. Und genau das ist damit gemeint. Ich überspitze es mal ein bisschen und glaube, dass wir oft in unserem Selbstmitleid auch geistlich baden. dass wir die Dinge, die wir in unserem Leben als fragmentarisch, als zerbrochen, als nicht heil wahrnehmen, auch gar nicht ändern wollen, weil es so gut ist, darin zu baden. Aber dieses Wasser stinkt und es ist nicht gut, darin zu baden. Und deswegen soll heute Morgen der Entschluss für dich stehen und am Ende der Predigt wirst du auch die Möglichkeit dazu haben, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich möchte meine Komfortzone verlassen, ich möchte weitergehen auf Jesus hin, ich möchte weitergehen im Glauben, ich möchte wachsen im Glauben und ich möchte das tun, so wie ich bin, so wie ich immer wieder hinfalle und aufstehen muss und meine Krone richten muss. Aber ich will nicht stehen bleiben, sondern ich will auf Jesus zugehen. Und ich habe euch dazu eine Geschichte eben mit aus dem Neuen Testament, aus Lukas 7, die, wie ich finde, das wunderbar beschreibt. Jesus ist eines Tages im Haus eines Pharisäers, also der frommen Elite, eines Theologen, der alles weiß. Und sie essen zusammen. Und wie so üblich ist die Tür des Hauses nicht geschlossen, sondern offen. Jeder kann rein und raus. Und eine Person macht davon Gebrauch, weil sie weiß, in diesem Haus ist Jesus. Und es kommt eine Frau in das Haus hinein und den Männern bleibt das Essen im Hals stecken. Da hilft auch nicht der Liter Wein, den sie schnell hinterher schütten, um das runterzukriegen, denn sie wissen, was das für eine Frau ist. Sie wissen, dass diese Frau eine Prostituierte ist. Wie kann die sich erdreisten, zu Jesus zu kommen? Er, der Theologe, der Pharisäer, der jetzt Jesus, den Meister bei sich hat, wird gestört von so einem Wesen. Abartig. Das Schlimme ist, sie kommt nicht nur rein, sondern sie beginnt in der Gegenwart Jesu zu weinen. Und ihre Tränen fallen auf seine Füße und benetzen seine Füße. Und sie trocknet mit ihren offenen Haaren, welch Affront, dass diese Frau in der Öffentlichkeit ihre Haare offen trägt, Jesu Füße ab. Und sie nimmt ein Salbölfläschchen und beginnt Jesu Füße zu salben. Die Männer, die dort noch sind, wissen nicht, was sie tun sollen. Einer sagt Jesus, wenn du wüsstest, was das für eine Frau ist. Und dann sagt Jesus zu dem Pharisäer, pass auf, ich habe eine Message für dich. Es gibt einen Mann, der hat zwei Schuldner. Der eine von ihm schuldet ihm 50 Silberstücke und der andere schuldet ihm 500 Silberstücke. Und dieser Mann ist ein guter Mann. Er lässt beiden die Schulden, einfach so. Was glaubst du, welcher der beiden freut sich mehr? Natürlich der 500 Silberstücke erlassen bekommen hat, sagt Jesus richtig. Und schau, ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir keine Wasserschüssel zum Waschen meiner Hände hingestellt. Diese Frau, seit sie hier ist, tut nichts anderes, als mit ihren Tränen meine Füße zu waschen. Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir nicht das Öl gereicht, mit dem ich meine von der Sonne geschundene Kopfhaut einbalsamieren kann. Diese Frau hat ein ganzes Fläschchen Salböl genommen und hat meine Füße unaufhörlich gesalbt, seit sie gekommen ist. Und du hast zur Begrüßung mich nicht umarmt und mir den Friedenskuss gegeben. Diese Frau hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen, seit sie im Raum ist. So nah ist dieser Theologe an Jesus und hat keine Ahnung. Diese Frau ist für mich ein Sinnbild dafür, was es heißt, weiterzugehen. Was muss die sich auf den letzten Metern, als sie in das Haus gegangen ist, für Gedanken gemacht haben? Die müssen ihre Knie geschlottert haben. Sie wusste ja, auf was sie sich einlässt, dass sie in die Höhle des Löwen geht. Zum Theologen, zu den Pharisäern, die ja genau wissen und immer wieder verkündigt haben, das, was sie jetzt tut, ist ein Affront. Aber sie lässt sich davon nicht aufhalten. Sie geht zu Jesus. Sie geht zu Jesus und kann in seiner Gegenwart nichts anderes als weinen. Und ich glaube nicht, dass es Tränen der Enttäuschung waren oder der Wut oder der Trauer, sondern es brach alles aus ihr heraus, weil sie weiß, hier bekomme ich jetzt, was ich brauche und was ich suche. Und diese Frau hat in ihrem Leben sicherlich viele Dinge getan, die nicht gut waren. Und diese Frau hat sich selbst 100%, wir wissen es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, sich selber wahrgenommen als jemand, wo sie sagen würde, ich bin kein guter Mensch, in mir sind so viele Dinge kaputt und zerbrochen. Und das einzig Richtige, was sie macht, ist, sie geht zu Jesus. Und sie lebt diese DNA. Gott hat mir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und sie tut nichts anderes, als in Jesu Gegenwart ihm die Füße zu küssen, zu salben und mit ihren offenen Haaren, das durfte eine Frau nicht in der Öffentlichkeit die Haare offen tragen, trocknen sie seine Füße ab. Und diese Frau lebt die DNA, sie lebt sie, sie geht ohne Furcht auf Jesus zu. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo manche von euch vielleicht die Hausaufgaben gemacht haben. Ich habe euch letzte Woche gesagt, dass es heute um diesen ersten Teil dieses Verses geht und der komplett falsch ist. Sorry, wenn ich euch jetzt ein bisschen in die Realität zurückhole. Aber Furcht ist das falsche Wort. Ich sage euch auch gleich, warum ich das hier so deutlich sage. Im Griechischen steht hier kein Wort für Furcht. Die Griechen kennen verschiedene Wörter, auch im Neuen Testament, wo Furcht steht und Furcht, also griechisch und ins Deutsche Furcht übersetzt wird, alles gut. Das Wort, was hier aber steht, ist kein Wort für Furcht, sondern dieses Wort ist einzig und allein Feigheit, nichts anderes. Das ist keine Furcht, sondern Feigheit. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Feigheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und jetzt kriegt ihr wahrscheinlich schon die Krise. Gott hat dir nicht gegeben einen Geist der Feigheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Warum treibe ich das auf die Spitze? Weil ich glaube, dass Feigheit größer ist als unsere Angst, weil sie unser Tun bestimmt. Schau, manche von euch haben Angst vor Spinnen. Vielleicht. Und diese Angst vor Spinnen ist da. Die Feigheit nun sorgt dafür, dass ihr keine Spinne auf die Hand nehmt. Gut, ihr würdet sagen, der gesunde Menschenverstand sagt, ich nehme keine Spinne auf die Hand. Aber die Feigheit tut das. Andere haben Höhenangst. Und die Angst vor der Höhe ist so lange gut, naja, bis man halt in die Gondel steigt oder auf den Berg steigt. Und die Feigheit verhindert das. Und ich möchte Feigheit nicht so negativ darstellen, wie wir das in unserem Sprachgebrauch haben. Du Feigling, ja, du Feige. Könnt ihr euch selber was denken, was man einsetzen kann? Nein, Feigheit ist lediglich eine Beschreibung dessen, dass die Angst gewonnen hat. Die Angst hat gewonnen und bestimmt unser Tun. Bei der Frau war das nicht der Fall. Sie hatte Angst vor den Theologen. Sie hatte sicherlich auch zumindest Respekt, Jesus zu begegnen. Sie wusste ja nicht, wie er reagiert. Aber die Feigheit hat bei ihr nicht gewonnen. Und dieses Wort Feigheit oder die Feigheit an sich ist so gemein, weil sie unsere Ängste dazu bringt, unser Tun zu bestimmen. Es ist nicht schön, Angst zu haben. Ich habe auch Angst. Das fühlt sich nicht gut an. Das ist aber normal. Nur wenn diese Angst so groß ist, dass wir Dinge nicht tun, die wir eigentlich tun sollten, dann ist es Feigheit. Wenn du so eine Angst hast zu versagen, dass du nicht tust, was Gott von dir will, dass du so Angst hast zu scheitern oder was denken andere über mich, dass du im Job nicht den nächsten Schritt gehst, in der Familie nicht mal was ansprichst oder Dinge bereinigst. Angst haben wir alle. Die Feigheit sorgt dafür, dass diese Angst unser Tun bestimmt. Und im ganzen Neuen Testament kommt Feigheit nur noch an zwei weiteren Stellen vor. Streng genommen an dreien, aber zwei Stellen beschreiben die gleiche Geschichte. Und zwar die Sturmstillung und die Abschiedsreden Jesu. Dort kommt Feigheit vor oder feige sein. Bei der Sturmstillung in Markus 4 und in Matthäus 8 wird es überliefert. Deswegen eigentlich nur eine Stelle, weil es eine Begebenheit ist. Die Jünger, die im Boot sind und wirklich Lebensangst haben. Und auf der anderen Seite, als Jesus sich von seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wird, verabschiedet. Johannes 14 bis 17, könnt ihr diese Reden nachlesen. Und ich glaube, dass diese beiden Stellen in der Bibel Grundängste beschreiben, die wir haben und die, wenn sie zur Feigheit werden, uns daran hindern, den nächsten Schritt zu gehen. Natürlich haben die Jünger Angst vor einem ganz großen Problem oder einer ganz großen Herausforderung. Und das kennst du auch, das kenne ich auch. Dinge, die uns im Weg stehen, Dinge, die vor uns stehen, Herausforderungen, die wir angehen müssen. Das können Gespräche sein, das können zwischenmenschliche Dinge sein, die du bereinigen musst. Das kann im Beruf was sein, das kann in der Familie was sein. Dinge, die vor uns stehen, die machen uns große Angst. Und die zweite Angst ist die vor der Gottverlassenheit. Das haben nämlich die Jünger in dem Moment, wo Jesus zu ihnen sagt, ich gehe. Und by the way, es ist gut, dass ich gehe, weil sonst kommt der Heilige Geist nicht. Das hat sie in dem Moment nicht getröstet. Sie hatten Angst. Jetzt geht Gott. Also jetzt sind wir doch verlassen von Gott. Und ich glaube, dass das die Grundängste des Menschen sind. Angst vor Problemen. Und es ist vollkommen egal, ob jemand anderes das Problem als, weil es doch nur eine Kleinigkeit sieht. Für dich mag es groß sein. Und weil es dein Problem ist, ist es egal, was der andere denkt. Und es ist die Angst, unser Leben ohne Gott zu meistern oder sogar von ihm verstoßen zu sein, weil wir nicht so sind, wie andere sagen, wie wir sein sollten. Und diese beiden Ängste hindern uns daran, weiterzugehen, den nächsten Schritt zu gehen, wenn sie zur Feigheit werden. Aber in diese Ängste hinein, in diese beiden Grundängste hinein, spricht Jesus zwei Wörter, zwei Aussagen von ihm, die wir heute so oft zitieren und so oft vergessen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, in Johannes 16. Es gibt ja auch diesen Spruch, sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern dein Problem, wie groß Gott ist. Ja, das ist in der Theorie so nett und das ist so nett, solange man keine Probleme hat, dem man sowas sagen muss. Aber in dem Moment vergessen wir das oft. Ich bin da voll mit dabei. Was mache ich mir manchmal Sorgen und Gedanken? Anstatt mein Problem zu sagen, wie groß mein Gott ist. Aber red mal mit Problemen, dann wird es auch nicht besser. Hast du erst ein richtiges Problem. Wir vergessen das. Aber Leute, entweder das ist Wahrheit oder wir kürzen jetzt die Geschichte ab und gehen über zum Mittagessen. Aber wenn das Wahrheit ist, dann ist es eine Wahrheit, die in unsere Grundangst hineinspricht. Und Jesus sagt, du hast Angst, ja, aber ich bin stärker, ich bin größer, ich bin viel mächtiger. Für immer, wie wir es gesungen haben. Und er sagt, jeden einzelnen Tag, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Zeit, bis ans Ende der Welt. Jeden einzelnen Tag. Es gibt keinen Tag, an dem du von Gott verlassen bist, selbst wenn du das von dir denkst und denkst, ich habe doch dieses, jenes gedacht, gemacht, getan, war schon 3 Wochen nicht im Gottesdienst. Vollkommen egal. Jesus verlässt dich nicht. Und diese beiden Aussagen, die Jesus trifft, er hat ja vieles gesagt, aber ich habe jetzt nur mal diese beiden genommen, die entmachten die Feigheit von Grund auf. Ich habe euch eine Definition von Feigheit mitgebracht, die ist über 120 Jahre alt. Und es ist ein Zitat, deswegen nicht erschrecken, das sind keine Rechtschreibfehler, so hat man damals geschrieben. Im Brockhaus-Konversationslexikon steht, Feigheit ist ein habitueller Zustand des Gemüts, in welchem sich der Mensch vor Gefahren oder Schmerzen in dem Grad scheut, dass dadurch eines Teils seine Freiheit und Tatkraft gelähmt, da war der Rechtschreibfehler übrigens für die, andern Teils sein Gefühl für Ehre und Schande abgestumpft wird. Feigheit ist ein habitueller Zustand des Gemüts, in welchem sich der Mensch vor Gefahren oder Schmerzen in dem Grad scheut, dass dadurch eines Teils seine Freiheit und Tatkraft gelähmt, andern Teils sein Gefühl für Ehre und Schande abgestumpft wird. Ein habitueller Zustand des Gemüts, Habitus ist die Gewohnheit, also ein Zustand meines Gemüts, der mehr ist als nur eine Momentaufnahme. Ich bin gerade enttäuscht und deprimiert, dass der KSC seit 4 Spieltagen nicht mehr gewinnt. So. Ein bisschen mehr Mitleid an der Stelle hätte ich mir schon erwartet. Aber das ist aber kein habitueller Zustand. Habe ich jetzt wieder eure Aufmerksamkeit? Oh, Leute, ey, die müssen aufsteigen. Das ist eine Momentaufnahme, ein habitueller Zustand ist, wenn etwas zur Gewohnheit wird oder unsere Gewohnheiten und Handlungen prägt. Dann ist das ein habitueller Zustand. Also wenn wir etwas aus Gewohnheit so machen oder wenn etwas, das was wir tun, bestimmt. Und dieses Konversationslexikon von 1894 sagt, Feigheit wird dann zu so einem Zustand, weil der Mensch sich vor Gefahren oder Schmerzen scheut. Und wir haben es immer wieder gesagt in dieser Predigtreihe, wenn wir uns selbst stellen und unsere Identität, dann sind die Gefahren vielleicht nicht so groß, aber der Schmerz, wenn wir in uns reinschauen. Und es ist so groß, diese Scheu, dann weiterzugehen. Und hier sind vier Dinge angesprochen, auf die ich gleich eingehen werde, anhand dieser Frau, die zu Jesus kommt. Die Tat, die Freiheit, die Tatkraft und Ehre und Schande. Feigheit, wenn sie unsere Handlung prägt, dann haben wir so, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, so Angst davor, uns Dingen zu stellen, dass wir unfrei werden, dass wir nichts unternehmen, dass wir uns unehrenhaft fühlen und dass alle Schande dieser Welt nur auf uns liegt. Ich übertreibe, aber ich zeige es euch anhand der Frau und ich glaube, dass wir uns darin wiederfinden können. Diese Frau erlebt, dass durch die Menschen um sie ihre Freiheit geraubt wird. Ich glaube nicht, dass diese Frau, und wir wissen es von einer anderen Frau, der Jesus in Johannes 4 wird es überliefert, an einem Brunnen begegnet, die Nähe zu anderen Menschen scheut. Und ich glaube, diese Frau ganz ähnlich. Ich glaube nicht, dass diese Frau sich frei bewegt hat, alles gut und hey, hier ein Schwätzchen und da ein Schwätzchen und auf dem Markt noch jemand getroffen. Nein, die ist von Häuserecke zu Häuserecke gegangen, dass sie ja niemand sieht. Weil die Menschen nur Schlechtes über sie gesprochen haben. Und sie haben ihr ein Stück Freiheit genommen. Und deswegen bricht sie in Tränen aus, als sie Jesus begegnet, weil sie erlebt, dass es stimmt, was von ihm geschrieben steht. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Hätte die Feigheit in ihrem Leben gewonnen, hätte sie zumindest an diesem Moment die Freiheit nicht erfahren. Ihre Angst vor Schmerzen, vor Gefahr, vor dem sich stellen, wäre so groß geworden, dass sie nicht die Freiheit erfahren hat, die sie in dem Moment erfahren hat. Was glaubt ihr, wie diese Frau, ich glaube, ich kann mir das richtig vorstellen, wie sie diese Tränen geweint hat, wie es aus ihr herausbrach, weil sie gemerkt hat, hier bin ich bei dem, der mich heil macht. Und gleichzeitig ist Feigheit, dieser habituelle Zustand, der unsere Tatkraft hemmt. Kennt ihr diese Momente, wo ihr morgens aufwacht und keine Lust habt aufzustehen? Am besten die Bettdecke über den Kopf und sagen, boah, ihr könnt mich echt alle mal. Ich sehe manche nicken. Fühlt sich elend an. Es gibt auch andere Gründe dafür. Zu viel Alkohol am Abend davor zum Beispiel. Aber auch andere psychische Gründe. Aber ein Grund ist auch die Feigheit. Wenn eine Angst zu groß wird, dass sie unsere Handlung bestimmt, dass wir eben nicht aufstehen oder aufstehen wollen. Diese Frau hat es geschafft. Sie hat es geschafft und ist zu Jesus gegangen. Die Feigheit hat nicht gesiegt. Hätte sie gesiegt, hätte sie nicht die Kraft gehabt, zu Jesus zu gehen. Und dann diese beiden Begriffe Ehre und Schande. Gestern beim K5-Leitertraining hat der Heinrich Christian Rust gesagt, Pessimismus ist Sünde. Pessimismus ist Sünde. Oh, ich glaube, ich predige mal darüber. Ich habe mich so gefreut, als er das gesagt hat. Pessimismus ist Sünde. Und ich glaube, unehrenhaft von uns selber zu denken, ist genauso Sünde. Gott hat dich gemacht als sein Ebenbild. Jeden einzelnen Menschen hat er als sein Ebenbild geschaffen. Er hat uns nur wenig niedriger gemacht als sich selbst, heißt es in Psalm 8. Er hat uns gekannt und geformt und gebildet, bevor auch nur ein einziger Atemzug von uns entstand und er hat unser ganzes Leben aufgezeichnet, bevor auch nur ein Tag unseres Lebens begann. Psalm 139. Und wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele, betet König David. Und wenn wir unehrenhaft von uns denken und selbstständig verurteilen, dann ist es Sünde gegen Gott. Kein Stress. Gott hält es aus. Aber das ist das, was ich vorhin mit dem Selbstmitleid meinte. Dort, wo wir auch noch meinen, wir drehen uns weiter und verurteilen uns selber, dort erkennen wir nicht, welche Ehre wir bekommen haben. Unsere Ehre ist unendlich groß. Der Frau wurde sie geraubt durch die Mitmenschen. Und wie schlimm ist es, dass das auch heute noch geschieht, dass wir so schlecht über Menschen reden, dass sie das, dass es sie einengt und ihre Ehre nimmt. Aber deine Ehre, meine Ehre ist unendlich groß, weil wir ein Ebenbild Gottes sind. Und die Schande, ich stelle mir das so vor, sie kommt zu Jesus und wäscht ihm sozusagen die Füße mit ihren Tränen. Aber gleichzeitig stelle ich mir vor, wie so ein Kind, das im Schlammbad gebadet hat und unter der Dusche steht, so geht die Schande von ihr ab, die Scham von ihr ab, weil sie in Jesu Gegenwart erfährt, wer sie wirklich ist. Und was wünsche ich mir, dass wir auch als Gemeinde so ein Ort sind, wo das passiert, wo du nicht mehr schlecht über dich selber denken musst, wo die Schande und die Scham, die du oder andere über dich bringen, weggehen darf, weil du Jesus begegnest. Und ich wünsche mir, wir sind eine Gemeinde, wo jeder so willkommen ist, weil wir sagen, es ist kein Mensch schlecht. Es tut jeder Mensch schlechte Dinge. Und es tut jeder Mensch Dinge, die ihm nicht gut tun. Aber kein Mensch ist schlecht. Ja, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist von Grund auf böse. Lesen wir im ersten Buch Mose. Aber was wir meinen ist, der ist schlechter als ich. Und das stimmt nicht. Und ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, an dem so etwas geschieht wie bei der Frau. Dass wir erkennen, unsere Ehre ist unendlich groß und Schande und Scham darf von uns weichen. Vorhin habe ich gesagt, dass du heute eine Entscheidung treffen darfst. Ich kann sie dir nicht vorschreiben, ich wollte gerade sagen sollst. Ich möchte dich herzlich bitten, eine Entscheidung zu treffen, weiterzugehen. Weiterzugehen, was auch immer das für dich bedeutet, einen Schritt auf Jesus zuzugehen oder mit etwas, was dich in dieser Predigtreihe beschäftigt hat, es anzugehen. Sei es etwas, was Schande oder Scham in dir hervorruft, zu sagen, ich gehe das jetzt an. Oder dass du dir selbst vergewisserst, wer du in Jesus bist. Ich möchte dir 5 Schritte vorstellen, die du gehen kannst. Nicht der Reihe nach, von mir aus auch der Reihe nach. Ich weiß es nicht, ob das funktioniert. Das sind nur 5 Schritte, die du gehen kannst. Und ich bitte dich, dir einen auszusuchen, wo du sagst, ja, da hänge ich jetzt gerade. Den wähle ich mir, den brauche ich. Vielleicht kommt dir auch ein ganz anderer, noch besser. Das sind nur Vorschläge. Ein Schritt kann sein, dass du einen Herzens-TÜV machst. Dass du schaust, wie sieht meine Beziehung zu Jesus wirklich aus? Dass du ehrlich bist zu dir. Hast du eine herzliche, liebevolle Beziehung zu Jesus? Oder hast du sie, weil du sie halt schon immer hast? Oder hast du sie, weil du dein Gesicht nicht verlieren darfst? In der Familie, in der Gemeinde? Hast du sie, weil du schon immer glaubst? Ist dein Herz voller Liebe und Leidenschaft für Jesus? Anderer Schritt wäre, dass du aufhörst, dich selbst zu verurteilen. Das ist saumäßig schwer. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Such dir eine Person, eine gute Freundin oder ein guter Freund, dem du sagst, ich habe heute den Entschluss gefasst, aufzuhören, mich selbst zu verurteilen. Und jedes Mal, wenn ich wieder damit anfange oder ich merke, es kommt hoch, darf ich dir eine WhatsApp schreiben oder dich anrufen oder eine E-Mail und sagen, bitte bete für mich. Können wir den Deal eingehen? Such dir jemanden, der dir dabei hilft. Du wirst es nicht alleine schaffen. Das ist wie Münchhausen an den Haaren selber rausziehen. Das geht nicht. Dann such dir jemanden. Aber hör auf, dich selbst zu verurteilen. Denn Jesus tut es auch nicht. Ein anderer Schritt ist, dass du generell aufstehst. das, was wir in unserer Predigtreihe vor vier Wochen hatten, dass du aufstehst, dass du Hilfe in Anspruch nimmst, andere Menschen, Seelsorge. Vorhin nach dem Gottesdienst kam jemand auf mich zu und hat es ganz konkret gemacht. Auch professionelle Hilfe, ärztliche Hilfe, Seelsorge. Wir haben einen wunderbaren Seelsorgedienst in unserer Gemeinde. Vielleicht ein erster Schritt nach dem Gottesdienst, zum Segnungsdienst zu gehen. Dass du mitarbeitest am Ort der Heilung. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und im Neuen Testament wird die Gemeinde immer wieder als der Leib Christi verglichen. Jesus ist der, der Heil macht, der Heiland, dieses wunderschöne alte Wort. Ich liebe es. Wenn Jesus der Heiland ist und die Gemeinde sein Leib ist, dann ist die Gemeinde der Ort der Heilung. Und dann ist es für dich möglicherweise der nächste Schritt, etwas, was schon lange in dir vielleicht angelegt ist, dass du sagst, jetzt bringe ich mich ein, jetzt arbeite ich mit. Nicht, damit wir einen nächsten Mitarbeiter auf der Liste haben, sondern weil ich glaube, dass Gott jedem etwas gegeben hat, was er zum Wohle der anderen mit einbringen kann. Und niemand muss perfekt werden, bis er mitarbeiten darf. Wenn du der Ansicht bist, vergiss es. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Du bist ja auch da. Ich bin da. Ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Irgendein Pastor in einem Buch hat es mal geschrieben. Ihr kennt das wahrscheinlich. Er gesagt hat, hör auf, die perfekte Gemeinde zu suchen. Hör auf. Denn spätestens dann, wenn du hingehst, ist sie es nicht mehr. Das ist einfach so. Ich ja genauso. Und deswegen ist es vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, ja, jetzt gehe ich den Schritt. Ich frage den Leiter dieses Bereichs, ich möchte mich einbringen. Whatever. Warte nicht, bis du denkst, ja, jetzt bin ich heilig genug oder so. Dann bist du tot oder bei Jesus, also wenn er vorher wiederkommt. Aber sonst nicht. Und ein letzter möglicher Schritt ist, dass du täglich deine Krone richtest. Vor zwei Wochen habe ich das gesagt. So eine tägliche Routine einbaust in deinen Lebensalltag. Wie kannst du bewusst jetzt Zeit mit Gott verbringen? In seinem Wort lesen, beten, Lobpreislieder singen. Einfach ganz, ganz, ganz bewusst in seiner Gegenwart zu sein. Wir sind es immer. Aber sie wahrzunehmen und zu sagen, hier bin ich. Die Band wird jetzt gleich spielen. Diesmal wirklich instrumental. Und ich bitte dich zu gucken, gibt es einen Schritt, wo du sagst, ja, am Ende dieser Predigtreihe ist es der Schritt, den will ich gehen. Ich entscheide mich, heute Morgen den Schritt zu gehen. Vielleicht fällt dir ein anderer ein. Super. Sag es Gott und nimm es dir vor und triff diese Entscheidung. habe euch vorhin von diesem Vers aus 2. Timotheus erzählt, den mein Vater mir sozusagen mitgegeben hat. Es gibt noch etwas anderes, was er mir mitgegeben hat, was ich von ihm geerbt habe sozusagen. Das ist eine Kniebank, die ich manchmal gebrauche, weil das hier mein Schritt ist, den ich immer wieder brauche. Täglich meine Krone zu richten. Und ihr glaubt nicht, was ich auf dieser Kniebank Gott schon alles hingerotzt habe, auf gut Deutsch. Und egal welcher Schritt es bei dir ist, ich weiß, ich brauche ihn. Ich brauche ihn und ich erlebe gleichzeitig das, was die Frau erlebt. Jesus ist viel größer, als ich mir das ausmale, in den Momenten, wo ich diesen Schritt gehe. Jesus ist die Hoffnung, ist der Fels, auf dem wir stehen können, der Grund. Und ich bitte dich, geh auf ihn zu. Geh auf Jesus zu. Er wird dich nicht fallen lassen, sondern er reicht dir die Hand. Denk mir an diese Frau, von den Menschen verachtet, links liegen gelassen, verspottet, verhöhnt. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Jesus, wir danken dir, dass du so viel größer bist, liebevoller, gnädiger, barmherziger, als wir uns das je vorstellen können. Ich danke dir, dass du uns nicht runterdrückst, sondern dass du uns an die Hand nimmst und mit uns den nächsten Schritt gehst. Jesus, wir wollen weitergehen. Wir wollen im Glauben wachsen. Wir wollen die Dinge, die uns in uns selbst immer wieder zum Hinfallen bringen, wir wollen sie angehen. Und wir schaffen es nicht. Wir brauchen dich, Jesus. Danke, dass du dieser Fels bist, auf dem wir stehen können, die Hoffnung. Und dass du uns immer und immer und immer wieder neu die Hand reichst.